damals so Anfang der 2000er Jahre war der Anteil der Erneuerbaren in Deutschland etwa bei 6%. Wir liegen jetzt im ersten Quartal 2024 bei 58% in Deutschland. Also es ist eine extreme Steigerung, man kann fast sagen eine Verzehnfachung der erneuerbaren Erzeugung in Deutschland. Wir haben gleichzeitig damals im Jahr 2003 einen Gesamtregelleistungsbedarf von 13.000 MW in Deutschland gehabt. Also wenn man positiv und negativ addiert über alle Regelreserveprodukte. Und jetzt im Juni, am 7. Juni 2024 waren es knapp 6.000 MW. Also weniger als die Hälfte von damals. Also wir haben eine fast Verzehnfachung der volatilen, fluktuierenden Erneuerbaren, Wind und Sonne im Wesentlichen und ein bisschen Biogas in Deutschland gehabt. Und gleichzeitig ist die Regelreserve, hat sich halbiert.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Ein turbulenter Mai war das und der Juni steht dem Mai um nichts nach. Die EU-Wahl ist geschlagen und wir warten gespannt auf den Wahlkampf im kleinen, aber feinen Österreich und auf die neuen Verhältnisse im Herbst. Für mich ist unabhängig von den Wahlergebnissen relativ klar, die Energiewende wird weitergehen. Die Transformation von Industrie und Mobilität wird weitergehen, weil sich die ganze Welt auf den Weg gemacht hat und wir den Anschluss nicht verlieren sollten. Weil der Einsatz innovativer Technologien und eine saubere Energieversorgung auf dem Kontinent ein entscheidender Wettbewerbsfaktor ist, weil er ein gutes Leben sichert. Die Arbeit wird uns allen, die wir an diesen Dingen arbeiten, jedenfalls auch nicht ausgehen. Ja, jetzt zu unserem eigentlichen Thema heute. Bei uns geht es heute um was, das mich schon mehr als 10 Jahre in der Energiebranche begleitet. Und to be honest, so richtig verstanden habe ich es noch immer nicht. Ich weiß, dass es euch da draußen auch so geht, dass es sich keiner zugeben traut, zu sagen. Und deswegen stehe ich auch drüber, wenn ich heute dumme Fragen stelle. Und deswegen habe ich auch das Ziel, eine Petajoule-Folge zu produzieren, die euch erklärt, wie das mit der Regelenergie funktioniert, wie das mit dem Markt für Regelenergie funktioniert und was Ausgleichsenergie ist. Damit ihr gerüstet seid, wenn demnächst jemand über Primärregelleistung philosophiert und ihr eigentlich keinen Tau habt, wovon die Person gegenüber spricht. Und weil ich der Falsche fürs Erklären bin, habe ich heute wieder zwei Gäste bei mir. Meine Kollegin Carina Knaus kennt sie alle schon. Hallo Carina.
Hallo.
Und dann ist noch Jürgen Neubart bei mir. Er ist seit 2009 Geschäftsführer der E3 Consult und stellt sich am besten gleich selbst vor. Hallo Jürgen.
Ja, hallo Christoph, danke für die Einleitung. Ich bin seit knapp 25 Jahren jetzt in der Energiebranche tätig und beschäftige mich schon etwas länger als du mit dem Thema Regel- und Ausgleichsenergie. Nehmen wir seit knapp 20 Jahren. Ich war lange in Deutschland, damals bei der E.ON beruflich tätig. Und habe also in Deutschland den Aus- und Aufbau der erneuerbaren Wind und Sonne hautnah miterleben dürfen. Und im Grunde war von Anfang an eines meiner bestimmten Themen die Systemintegration der neuen Erneuerbaren und damit zusammenhängend das Thema Regel- und Ausgleichsenergie, sowohl von der Beschaffungsseite vom Netzbetreiber als auch von der Angebotsseite von den Kraftwerksbetreiberinnen. Und insofern freut es mich natürlich heute, dass ich in dieser illustren Runde mit dabei sein kann und hoffe, dass wir ein paar spannende Einblicke in diese Thematik geben können.
Wunderbar, vielen Dank, dass du da bist. Carina, magst du noch ein paar Worte über dich verlieren, bitte?
Ja, klar. Ja, also ich leite bei unserem Center Volkswirtschaft, Konsumentinnen und Preise. Und tatsächlich, Regelreserve war eins oder das erste Thema, was wahrscheinlich bei meiner frühen Tätigkeit beim Regulator, mit dem ich mich befasst habe. Damals ging es nämlich um die Liberalisierung dieser Märkte. Das waren ja ursprünglich keine Märkte, wie wir sie jetzt kennen. Und ja, erinnere mich noch gut zurück an die Diskussionen zur Ausschreibung, Produktgestaltung etc. Und freue mich auf den Austausch heute.
Wunderbar. Ich weiß zwar noch immer nicht, wovon ihr sprecht, aber wir rollen das Thema jetzt einmal von vorne auf. Stell dir mal vor, Carina, wir haben jetzt Montag, den 3. Juni. Wir machen uns Gedanken darüber, wie wir Österreich jetzt am nächsten Tag mit Strom versorgen wollen. Wir, das sind die wichtigsten Akteure. Wie passiert das und wer macht da was?
Ja, eine eigentlich einfache Frage, die vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten ist, aber ich werde mich trotzdem dran versuchen. Vielleicht als Hintergrund oder auch so meine Sichtweise, wir haben eigentlich einen Zielwert im österreichischen Netz, im europäischen Verbundnetz, das sind die 50 Hertz. Mhm. Also mit Ausnahme des Bahnstromnetzes ist das die Frequenz, die unser Stromnetz hat, und das toleriert eigentlich relativ geringe Abweichungen und bedeutet jetzt vereinfacht gesagt, dass wir eigentlich sicherstellen müssen, dass Erzeugung und Verbrauch, ich sag mal, in jedem Moment mehr oder weniger ausgeglichen sind. Und das ist einer das Marktsystem oder unser Marktmodell und auch unsere organisatorischen Regeln, sondern eigentlich sicherstellen, dass in einem System, das ja grundsätzlich eigentlich dezentral ist, im Sinn von jeder von uns kann entscheiden, jederzeit irgendwie einen Verbraucher einzustecken oder jederzeit irgendwas zu tun oder zu produzieren, soll eigentlich sicherstellen, dass letztendlich es dass zu keinem Blackout kommt, obwohl eigentlich diese physikalischen Anforderungen auch zu jedem Zeitpunkt erfüllt sein müssen. Und dazu gibt es spezielle Rollen im System und auch spezielle Produkte oder Systemdienstleistungen, wie es eben die Regelreserve ist, um letztendlich das auch zu gewährleisten und sicherzustellen, dass unser System und unser Markt eigentlich funktionieren. Ich habe mir gedacht, ich erzähle das vielleicht entlang der Rollen, die es da so gibt, die da eine wesentliche Rolle spielen, weil ich glaube, das ist vielleicht das Logische irgendwo. Und da würde ich beginnen mit dem Regelzonenführer. Der Regelzonenführer, das ist in Österreich für unsere Übertragungsnetze, gibt ja mehr als eins eigentlich, die APG. Und eben einer der wesentlichen Kernaufgaben dieses Regelzonenführers ist es eben, diese Netzfrequenz von 50 Hertz sicherzustellen. Und unter anderem macht er das, indem man eben die sogenannte Regelreserve dimensioniert, beschafft, aktiviert und dann diese abrechnet. Ich glaube, über die einzelnen Produkte der Regelreserve werden wir sicher noch viel hören und auch, was der aktuelle Stand ist. Aber das ist mal eine Tätigkeit des Regelzonenführers, das sicherzustellen. Und eine Maßnahme, wie das sichergestellt wird, ist eben diese Regelreserve zu beschaffen und abzurufen. Das Ganze, die Mengen und Kosten, die gehen dann zum sogenannten Bilanzgruppenkoordinator. Das ist die APCS. Und diese verrechnet dann diese Mengen und Kosten unter anderem an die Bilanzgruppen weiter. Und zwar auf Basis der Differenz zwischen den Fahrplänen, die Bilanzgruppen übermitteln, und den tatsächlich gemessenen Werten. Weil das Bilanzgruppensystem letztendlich irgendwo die Verrechnung oder Ausgleich zwischen der Physik und auch irgendwo dem Marktgeschehen ist. Also es ist jeder Handelsteilnehmer, jeder Lieferant, auch jeder Regelreserveanbieter ist letztendlich eine Bilanzgruppe. Also diese Bilanzgruppe steht im Hintergrund wahrscheinlich irgendwo auch für die Verrechnung und den Ablauf im Zentrum dieses Modells, weil hier läuft einerseits die Physik und andererseits die Handelsgeschäfte irgendwo zusammen.
Gehen wir vielleicht noch einen Schritt
nach vorne.
Genau, die Fahrpläne.
Was
mit diesen Fahrplänen?
Die Fahrpläne, die werden von den sogenannten Bilanzgruppenverantwortlichen übermittelt. Mhm. Das heißt, streng genommen
ist die APG.
An die APG, an die APCs, eigentlich an beides. Auch Erzeugungsanlagen übermitteln Fahrpläne etc. Also das ist relativ komplex, aber sagen wir mal grundsätzlich die Bilanzgruppen oder der Bilanzgruppenverantwortliche muss für die Bilanzgruppen Fahrpläne übermitteln, heute für den nächsten Tag, beziehungsweise auch Intraday-Anpassungen sind da möglich. Und das ist eigentlich die Prognose, Erzeugung, Verbrauch, was am nächsten Tag passieren wird.
Das heißt, die Bilanzgruppenverantwortlichen haben die Übersicht über das, was in ihrer Bilanzgruppe im nächsten Tag an Stromverbrauch zu erwarten ist.
Oder Erzeugung,
und wie viel Erzeugung dem gegenübersteht.
Genau.
Und diesen
genau.
Plan melden Sie an die APG.
Genau, also eigentlich an die APCS, wenn es regelzonenintern ist, und an die APG oder den Regelzonenführer, wenn es regelzonenüberschreitend ist.
Was machen die zwei dann damit, mit diesen Fahrplänen, APG und APCS?
Naja, also die APCS ist im Prinzip die Verrechnungsstelle. Mhm. Das heißt, dort geht es sehr stark um die Verrechnung eben dann
der. Dass jeder an sein Geld bekommt.
Genau. Und die APG ist natürlich eben als Regelzonenführer letztendlich dafür verantwortlich, dass auch der Netzbetrieb im Übertragungsnetz bzw. in der Regelzone aufrechterhalten wird. Am Ende auch eben die Netzfrequenz von den 50 Hertz.
Mhm. Jetzt dieser Fahrplan, was hat dieser Fahrplan zu tun mit dem Day-Ahead-Markt und wie kommt es dazu, dass das Ganze dann an der Börse landet?
Der der börsliche Handel ist ja nur ein Teil der Mengen, die da in diese Fahrpläne und in dem, was in den Bilanzgruppen passiert, einfließen. Es gibt ja unterschiedliche Arten, ich sag mal, zu handeln, einerseits OTC, andererseits an der Börse, dann sind natürlich am Ende des Tages auch die Lieferanten in den Bilanzgruppen genauso wie jeder Zählpunkt. Also auch jeder von uns ist indirekt am Ende des Tages in einer Bilanzgruppe.
Mhm. Jürgen, kannst du uns kurz erklären, was macht dann die APG mit diesen Daten, die sie bekommen mit den Fahrplänen?
Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist, dass alle Bilanzgruppenverantwortlichen für jede Viertelstunde erstmal eine ausgeglichene Bilanz liefern müssen. Wie sie das machen, ist erstmal ihnen selbst überlassen. Das machen sie eben durch Eigenerzeugung beispielsweise, Optimierung der Eigenerzeugung, durch Handelsgeschäfte, wie wir gehört haben, sei es jetzt auch an der Börse oder over the counter, OTC, also bilateral. Wir beide zum Beispiel können das dann vereinbaren. Und wenn es dann dazu kommt, diese Fahrpläne der APG zu melden, dann muss für jede 15-Minuten-Periode, das ist also unsere aktuelle Bilanzierungseinheit in unserem Gesamtenergiesystem, die Bilanz ausgeglichen sein. Und die APG, wie alle Übertragungsnetzbetreiber oder Regelzonenführer, machen dann auf Basis dieser Fahrplanmeldungen, aber auch auf Grundlage eigener Prognosen, Lastflussrechnung und schauen, ob sich sozusagen der Markt, der ja auf Basis einer fiktiven Kupferplatte basiert, zumindest in Österreich und in vielen anderen europäischen Ländern ist das so.
Weil es eine Preiszone ist.
Genau, weil es eine Preiszone ist. Und innerhalb dieser Preiszone können erstmal die Marktakteure handeln, erzeugen, planen, wie sie wollen. Aber wir wissen alle, das Netz ist in der Realität keine Kupferplatte, sondern auch wenn es sehr stark vermascht ist, gibt es einfach entsprechende Restriktionen, Limitierungen. Und das ist dann Aufgabe eben der Netzbetreiber, zu schauen, wie sich der Markt mit der Physik ausgeht, auf gut österreichisch gesagt. Mhm. Und wenn es dort zu Engpässen, zu Überlastungen im Netz kommt, dann greift der Netzbetreiber, typischerweise der Übertragungsnetzbetreiber, in den Kraftwerkseinsatz ein. Und die Kraftwerksbetreiber, die Bilanzgruppenverantwortlichen, die machen den Dispatch der Kraftwerke, also den Einsatz der Kraftwerke. Mhm. Und der Übertragungsnetzbetreiber, die Netzbetreiber, machen den Re-Dispatch. Also sie greifen in den marktlichen Kraftwerkseinsatz so ein, dass am Ende mögliche Engpässe im Netz oder in Umspannwerken durch diesen Eingriff behoben werden können. Und das ist aktuell eben vor allem dann ein großes Thema, wenn wir bei niedriger Nachfrage hohe Erzeugung aus Erneuerbaren in den Regionen haben, wo der Netzausbau in der Vergangenheit nicht mit dem Ausbau der Erneuerbaren Schritt halten hat können.
Okay, von der Chronologie her, die Fahrpläne werden an die APG geliefert. Diese Fahrpläne beinhalten schon die Kraftwerkseinsatzplanung, das Dispatch. Aber ergibt sich die Kraftwerkseinsatzplanung nicht aus der Marktkopplung und dem Day-Ahead-Markt?
Das ist also die Merit Order? Der große Zirkelschluss in der Marktkopplung ist eigentlich, dass das Common Grid Model, also jetzt haben wir viel über Österreich geredet, aber das ist ja mittlerweile eben, wie du sagst, ein europäisches System mit der Marktkopplung. Und um die Marktkopplung durchführen zu können, fließen ja Kapazitäten da rein. Und in der lastflussbasierten Marktkopplung fließen ja nicht nur NTCs, also Grenzkapazitäten ein, sondern wirklich, es ist ein Netzmodell dahinter mit den sogenannten KNECKs, also mit den kritischen Netzelementen. Und um das eigentlich berechnen zu können, braucht man als Input in dieses Modell das Common Grid Model, also sprich ein gemeinsames Netzmodell eigentlich für Gesamteuropa oder für die Länder, die eben in der Marktkopplung sind. Und da sind eben die Generation Shift Keys drinnen, also eigentlich die Vorhersage der Netzbetreiber, wie der Kraftwerkseinsatz sein wird. Und auf Basis dessen gibt es die Kapazitäten und dann wird aber eigentlich erst eine Day-Ahead-Auktion bestimmt, wie die Erzeuger selbst sagen, so wird aber mein Kraftwerkseinsatz sein. Also es ist ein gewisser...
Ein iterativer Prozess.
Ja, genau. Also deswegen gibt es auch nicht diesen einen Zeitpunkt, weil dann gibt es noch Intraday, wo jetzt mittlerweile auch die Marktkopplung erfolgt und dann auch ab Juni voll Lastfluss passiert. Das heißt, das ist eigentlich ein iterativer Prozess, wo man auf Basis der Erwartungen Netzberechnungen macht und auf Basis dessen dann wieder Handel stattfindet und auf Basis dessen und so weiter und so fort.
Okay, aha.
Genau, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass sich am Vortag, also day ahead, irgendwann am Nachmittag die Verantwortlichen nicht zurücklehnen und sagen, das war's jetzt und schauen wir mal, wie es am nächsten Tag dann wird, sondern dann beginnt ja eigentlich erst die spannende Phase, nämlich die untertägige Optimierung bis zum Zeitpunkt der physischen Erfüllung, weil die Bilanzgruppenverantwortlichen sind ja dazu angehalten, möglichst ihre Bilanzgruppe ausgeglichen zu halten. Das heißt also, auf unvorhergesehene Änderungen entsprechend auch zu reagieren. Und dafür ist ja beispielsweise der Intraday-Markt dann auch da, aber auch natürlich bilateral kann man hier noch untertägig entsprechend die Fahrpläne optimieren, beziehungsweise den eigenen Kraftwerkseinsatz oder durch Laststeuerung natürlich auch auf der Verbraucherseite entsprechend Anpassungen vorzunehmen.
Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil du es jetzt da schon zweimal ganz richtigerweise gesagt hast, dass die Bilanzgruppen sollen ausgeglichen agieren. Das heißt, es gibt keinen Ausgleichsenergiemarkt im Sinn von, also das soll eigentlich kein Markt sein, in dem man gewinnorientiert agiert, in dem man die Bilanzgruppe nicht ausgeglichen fährt, sondern das Ziel ist es eigentlich, eben keine Ausgleichsenergie zu produzieren, sondern möglichst die tatsächliche Situation mit den Fahrplänen zu matchen, beziehungsweise permanent auch zu optimieren und sicherzustellen, dass beispielsweise, falls mir in meiner Bilanzgruppe auch ein größerer Erzeuger ausfällt, das noch zu kompensieren etc. Also das ist eigentlich die Idee, dass diese Bilanzgruppen möglichst ausgeglichen agieren.
Wobei, da gibt es natürlich Unterschiede in den europäischen Ländern. Es gibt Länder wie Österreich oder auch die Niederlande, wo das sogenannte Passive Balancing nicht nur erlaubt, sondern auch gewünscht ist. Das heißt, dass die Bilanzgruppen bewusst die Regelzone unterstützen, indem sie eben die Bilanzgruppe nicht komplett ausgleichen, sondern durch ein bewusstes, sage ich mal, Fehlverhalten, jetzt im positiven Sinne, das Bilanzgleichgewicht unterstützen. In Deutschland ist das anders, da ist es nicht erwünscht, da ist das Passive Balancing streng genommen verboten. Stimmt, und regelmäßig greifen da die entsprechenden Behörden dann ein, um zu schauen, ob hier nicht bewusstes Fehlverhalten zum Nachteil der anderen durch Einzelne, dort sind es ja die Bilanzkreise, durch die Bilanzkreisverantwortlichen stattgefunden hat. Also das ist durchaus etwas unterschiedlich gehandhabt.
Ja, das stimmt. Da muss man noch einen Schritt zurückgehen, glaube ich. Was kann man sich unter einer Bilanzgruppe vorstellen? Was ist eine Bilanzgruppe? Wer macht so eine Bilanzgruppe?
Das kann ein Zusammenschluss letztendlich von den unterschiedlichsten Akteuren sein. Also ich glaube, das ist auch eine wesentliche Rolle, die man oder eine wesentliche Frage, die sich mich stellt, wenn man als Marktteilnehmer in Österreich, in den österreichischen Markt eintritt, gründet man eine eigene Bilanzgruppe, schließt man sich einer bestehenden Bilanzgruppe an. Also das, aber man muss letztendlich, wenn man ein Marktteilnehmer sein möchte, muss man zugeordnet sein einer Bilanzgruppe.
Genau, es ist ein virtuelles Gebilde. Jeder Zählpunkt, sei es ein Verbraucherzählpunkt oder ein Erzeugerzählpunkt, muss einer Bilanzgruppe zugeordnet sein. Und innerhalb der Bilanzgruppe werden Abweichungen saldiert. Das heißt, wenn du zu viel und ich zu wenig, wenn wir in einer solchen Bilanzgruppe wären, du zu viel und ich zu wenig verbraucht, dann ist die Bilanzgruppe trotzdem ausgeglichen und nach außen passt. Und je mehr Zählpunkte in der Bilanzgruppe sind, umso größer sind die Durchmischungseffekte. Und eben diese Bilanzgruppe kann dann österreichweit in unserem Fall eben gebildet werden. Das heißt, am Zählpunkt am Bodensee und der Zählpunkt am Neuseeler See kann und ist häufig in derselben Bilanzgruppe und der Bilanzgruppenverantwortliche ist eben für seine Zählpunkte in seiner Bilanzgruppe verantwortlich mit dem, was wir eben vorher entsprechend gehört haben.
Ist es eine Energiegemeinschaft, eine Bilanzgruppe?
Nein.
Nein, bei Energiegemeinschaften sind ja dezidiert aus der Bilanzgruppenverantwortlichkeit ausgenommen. Ein Punkt, der ja jetzt so ein bisschen langsam hochpoppt mit der steigenden Anzahl an Energiegemeinschaften und den Schwierigkeiten, die die arrivierten Lieferanten dadurch bei ihrer Bilanzgruppenprognose bekommen, weil sie am Ende nicht mehr wissen, was passiert und damit natürlich das Risiko für sie steigt. Aber ich denke, das ist ein anderes Thema, wo man einen eigenen Podcast drüber machen könnte.
Ein Beispiel wäre die Ömag-Bilanzgruppe, oder?
Genau, ja. Also,
es gibt PV-Einspeiser. Wo ist dann der Verbrauch, der dem gegenübersteht?
Der Verbrauch ist sozusagen das Handelsgeschäft aus der Bilanzgruppe raus. Okay. Es ist nicht zwingend so, dass in einer Bilanzgruppe Verbrauch und Erzeugung ausgeglichen sein muss. Es gibt da reine Handelsbilanzgruppen, wo überhaupt kein Erzeuger und Verbraucher drinnen ist.
Das geht auch. Oder gibt eigentlich viele. Es gibt also, ich habe es schon einmal, es sind ja viele, viele hunderte Bilanzgruppen.
Die sind eh veröffentlicht.
Also genau.
Die Bilanzgruppe, also kannst nachschauen. Genau, du kannst da in der Bilanzgruppe eine Subbilanzgruppe machen, sozusagen als Untergebilde. Also das ist eine eingespielte Systematik, denke ich, die eigentlich sehr gut funktioniert.
Gut, wir nähern uns an. Bilanzgruppen, Bilanzgruppenverantwortliche, Viertelstundentaktung, die schauen, sind verantwortlich, dass das ausgeglichen ist, Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen sind. Es gibt über einen iterativen Prozess und die lastflussbasierte Marktkopplung eine Preisfindung im Day-Ahead-Markt, die auch Auswirkungen auf den Einsatz von Kraftwerken haben. So, jetzt sind wir um 12 Uhr des Vortags mit dieser Day-Ahead-Marktkopplung und den Preisen, die sich daraus ergeben. Wir sind jetzt schon am nächsten Tag, also am Tag, wo dann tatsächlich geliefert werden soll. Und ihr habt schon den Intraday-Markt erwähnt. Carina, was ist der Intraday-Markt?
Ja, der Intraday-Markt ist eben für noch kurzfristigere Handelsgeschäfte, wie es eben der Day-Ahead-Markt ist oder die eben Auktion in der Marktkopplung am Vortag. Und da gibt es meinerseits auch den kontinuierlichen Handel, wo ich eben sehr kurzfristig eigentlich noch Energie handeln kann, mich optimieren kann und andererseits eben Auktionen. Ja. Aber wie gesagt, auch da der Intraday-Markt ist jetzt eben nicht nur der börsliche Handel, sondern kann auch außerbörslich erfolgen.
Mhm. Mein Intraday hat grundsätzlich natürlich auch den Vorteil, dass dort Viertelstundenprodukte gehandelt werden. Am Day-Ahead-Spotmarkt sind es noch nur Stundenprodukte und damit kann ich natürlich die Rampen in der Stunde viel, viel besser abbilden, weil du was ist an PV-Erzeugung, die springt nicht von einer Stunde zur nächsten nach einer Stufenfunktion, sondern innerhalb der Stunde rampt die hoch und das kann ich natürlich mit einem Viertelstundenhandel weit besser abbilden als mit einem Stundenhandel und man sieht es ja auch sehr
in den
schön
Preisdifferenzen,
in den
die
Rampen, Preisen innerhalb der Stunde, also man sieht sehr schön, wann wird verkauft und wann wird gekauft. Und das ist am Morgen anders wie am Abend, weil am Morgen geht die Rampe nach oben und am Abend nach unten und da verschiebt sich das ganz genau. Also das ist also so, dass durchaus auch innerhalb von einer Stunde die Preise extrem volatil sein können. Zwar nur bei überschaubarer Liquidität, zumindest in Österreich, in Deutschland ist es besser. Und damit natürlich beispielsweise Batteriespeicher sehr gut auch innerhalb einer Stunde sozusagen von diesen
Preisdifferenzen profitieren können.
Okay, das heißt, verstehe ich das richtig, wenn ich sage, die Bilanzgruppenverantwortlichen nutzen den Intraday-Markt, um den feineren Ausgleich zu bewerkstelligen?
Genau, oder die Eigenerzeugung. Also im Grunde nutzen sie erstmal natürlich die Eigenerzeugung. Also wenn ich ein Speicherkraftwerk im Portfolio habe, dann werde ich das auch nicht nach einer stündlichen Sprungfunktion betreiben, sondern da ein Speicherkraftwerk hat eine Rampe. Und das Ziel ist es natürlich immer, den am Ende Ausgleichsenergiebedarf so gering wie möglich zu halten oder eben Passive Balancing von den Ausgleichsenergiepreisen zu profitieren.
Was ist Ausgleichsenergie?
Da machen wir jetzt einen Riesenschritt, wo eigentlich noch die Regelreserve davor
kommt,
weil wir sind ja jetzt immer noch nicht am Zeitpunkt der physikalischen Erfüllung.
Ja.
Also wir sind ja jetzt erst beim Intraday-Markt, wo die Akteure noch die Möglichkeit haben, Abweichungen glattzustellen. Schau dir zum Beispiel die Ökostrombilanzgruppe der Ömag an. Seit einigen Jahren wird ja dort auch Intraday gehandelt. Die Mengen und da die Erlöse oder die Kosten werden publiziert. Also der Dienstleister für die Ömag, die APG, ist ja auch bestrebt, die Abweichungen innerhalb der Ökostrombilanzgruppe zu minimieren, dass man eben gar nicht erst in die Ausgleichsenergie reinläuft und damit in das Risiko dort hohe Kosten zu haben. Genau.
Okay. Weil da ja der Fehler, den man was dahinter steht, ist ja, dass man am Vortag Prognosen hat, jetzt bei der Ömag zum Beispiel, wie sich Wind- oder PV-Erzeugung entwickeln wird. Und dann stellt man aber und hat vielleicht zu Mittag in der Auktion der Ahead gehandelt, dann stellt man da früh oder am Liefertag selbst gibt es dann andere Prognosen. Und im Intraday-Markt kann ich dann eben beispielsweise unter anderem noch auf diese Abweichungen der Prognose, die ich gestern hatte, zu heute halt reagieren, um mich eben in meiner Bilanzgruppe ausgleichen oder im Gegenmaßnahme noch ergreifen.
Wunderbar. Genau, es verbleiben eben Prognosefehler. Sowohl auf der Lastseite, das sind sozusagen der klassische Prognosefehler. Es hat immer schon Lastprognosefehler gegeben, weil man weiß nie genau, wann die
Ausfall einer Maschine.
Oder? Ja, außer der Maschine. Es ist natürlich auch witterungsabhängig, im Winter vor allem temperaturabhängig. Wenn ich mir mal Grad in der Temperaturprognose verändere, dann habe ich einfach verschätzt, dann habe ich entweder mehr oder weniger Stromverbrauch zum Heizen, aber auch mit Bewölkung und so weiter. Ist einfach ein systemimmanenter Prognosefehler, der da ist. Es gibt auch das sogenannte Lastrauschen. Also selbst wenn ich die 15 Minuten Last exakt prognostiziere, dann schwankt innerhalb der 15 Minuten Periode natürlich die Last, das ist das Lastrauschen. Dann gibt es die Ausfälle, auf der Lastseite kann es das geben, aber vor allem auch auf der Kraftwerksseite. Also jedes Kraftwerk hat nur begrenzte Verfügbarkeit. Und da gibt es einfach mal eine Störung und dann fällt halt einmal ein 500 oder 800 MW Block oder was auch immer raus. Wir haben jetzt zusätzlich natürlich die Prognosefehler im Bereich der neuen Erneuerbaren bei Wind und Photovoltaik. Ich denke, das ist auch systemimmanent und das ist vor allem dann natürlich eine Herausforderung, wenn ich hohe lokale geografische Konzentrationen habe, wie beispielsweise die Windkraft im Osten von Österreich.
Weil diese lokalen Signale ja im Intraday-Markt nicht sichtbar werden.
Na, aber weil natürlich, stelle das vor, wenn alle Photovoltaikanlagen Österreichs auf einem Fleck auf 10 Quadratkilometer konzentriert wären und da zieht dann eine Wolke drüber, dann fällt plötzlich alles aus. Und du kannst vielleicht noch abschätzen, dass am nächsten Tag Wolken drüber ziehen, aber du kannst nicht sagen, das ist um 12.53 Uhr, sondern irgendwann am Nachmittag. Und beim Wind ist es ähnlich. Die Windfront kommt und du kannst sagen, sie kommt, aber kommt die um 14.30 oder um 14.45
Uhr? Und die genauen Auswirkungen. Genau.
Und wenn jetzt aber, wie bei der Photovoltaik, das über Österreich relativ gut verteilt ist, dann ist
der Fehler geringer,
weil es verstreut. Genau, als wie bei der Windkraft. Oder bei der Wasserkraft, Laufwasserkraft hast du natürlich auch Prognosefehler, aber das ist ein bisschen ein trägeres System. Da hast du viel mehr Möglichkeiten, natürlich untertägig als Kraftwerkseinsatzplanerin drauf zu reagieren.
Weil es regelbarer ist.
Nein, weil sich die Erzeugung nicht von einer Sekunde, also oder von einer Viertelstunde auf die nächste.
Ja. Nicht so viele Gleichzeitigkeiten sind eher schlechter. Also, Lieblingsbeispiel ist immer die Hochzeit von Kate und William. Wie die war, hat National Grid, also der britische TSO, verzweifelt versucht, anhand des Fernsehprogramms zu schauen, wann denn die ganzen Teekocher anspringen werden. In UK, also sie hatten wirklich Sorge vor einer übermäßigen Netzbelastung durch das Teekochen.
Und als zusätzliches Element noch für den sozusagen unplanbaren, für die unplanbaren Schwankungen, sind es natürlich die Fahrplansprünge. Auch innerhalb der Viertelstunde habe ich dann eine Rampe, eine Sprungfunktion, die ich durch Handelsgeschäfte nicht mehr ausgleichen kann. Also man hat verschiedene Ursachen, systembedingte Ursachen, die am Ende dazu führen, dass die APG in Österreich als regelzonenverantwortlicher Akteur Regelreserve braucht.
Jetzt kommen wir zum Punkt.
Wow. Jetzt wird's spannend, genau. Regelreserve benötigt, um eben, wie die Carina gesagt hat, die 50 Hertz in unserer Steckdose rund um die Uhr garantieren zu können.
Okay, der hat stundenweise Grobplanung, Intraday, Viertelstunden, feingliedriger Aussteuerung und jetzt kommen wir zur Regelreserve, oder? Die ja noch relevanter ist für noch kleinere Zeitintervalle. Verstehe ich das richtig?
Genau, es gibt einfach systemimmanent verbleibende Abweichungen in unserem Stromversorgungssystem und dafür setzen die Übertragungsnetzbetreiber Regelreserve ein. Es gibt unterschiedliche Regelreserveprodukte mit unterschiedlichen qualitativen Anforderungen. Ich glaube, du hast die erste schon erwähnt, die Primärregelreserve oder wie es jetzt die Frequency Containment Reserve, FCR. Dann gibt es die Sekundärregelreserve, AFFR, das ist die Automated Frequency Restoration Reserve und MFRL, die manuelle Frequency Restoration Reserve, früher auch als Tertiärregelreserve bezeichnet oder beziehungsweise im Sprachgebrauch immer noch so verwendet. Das sind also unterschiedliche Regelreserveprodukte mit unterschiedlichen Funktionen im Gesamtsystem. Als erstes kommt die Primärregelleistung ins Spiel sozusagen, die dort verantwortlich ist, dass wenn es einen Frequenzabfall gibt, also unser System ist ja auf 50 Hertz ausgerichtet und wenn es Abweichungen von diesen 50 Hertz gibt, dann werden in Gesamteuropa automatisch dezentral die Erzeugungs- oder auch Verbraucher aktiviert die Primärregelleistung zur Verfügung stellen und die damit einen weiteren Frequenzabfall oder Frequenzerhöhung erstmal stoppen. Mhm. Die Primärregelleistung wird in dem Sinn nicht von den Übertragungsnetzbetreibern aktiviert, sondern jeder, der Primärregelleistung erbringt, hat salopp gesprochen seine eigene Frequenzmessung, die natürlich diesen qualitativen Standards entsprechen muss und in Abhängigkeit von der Frequenzabweichung, die ja im synchronen N2E-Netzverbund überall gleich ist, wird die Primärregelleistung dann erbracht. Europaweit sind 3000 MW plus minus an Primärregelleistung verfügbar. Die wird auf die einzelnen Regelzonen aufgeteilt. Die ABG hat momentan, ich glaube, 73 MW was in Österreich an Primärregelleistung für sozusagen im solidarischen Netzverbund für Gesamteuropa vorgehalten wird. Das heißt, auch wenn in Spanien ein Kraftwerk ausfällt und die Frequenz nach unten rasselt, dann erbringen die österreichischen Primärregelleistungsanbieterinnen einen Teil, um diesen Frequenzabfall erstmal zu stoppen.
Spannend. Das hört sich sehr, sehr wenig an, leistungsmäßig. Was ist das? 73 MW, wenn man bedenkt, dass die Maximallast im österreichischen Netz irgendwo bei 11 GW, also 11.000 MW liegt. Ja, da ist man schon in einem sehr feinen Bereich, wenn man so will.
Genau, also diese 3000 MW europaweit sind irgendwann einmal dimensioniert worden nach den zwei größten Blöcken. Das sind zwar Kernkraftwerksblöcke, auch 1500 MW in Frankreich. Da wird ewigen Zeiten diskutiert, ob das ausreicht, ob man mehr braucht oder weniger nicht. Bisher hat es eigentlich ganz gut ausgereicht. Und man hat ja im Gesamtsystem noch weitere Reserven, sozusagen aus den rotierenden Massen, Inertia, die momentan noch nicht vergütet wird, aber wo auch überlegt wird, ob man daraus ein Systemdienstleistungsprodukt sozusagen entwickeln sollte, weil ja durch den Ausbau von Wind und Sonne es immer weniger rotierende Massen im Gesamtsystem gibt. Also das sind im Grunde die großen Schwungmassen, die großen Synchrongeneratoren der dann vielleicht Wasserkraftwerke, aber im gesamteuropäischen Kontext der konventionellen thermischen Kohle und Kernenergie. Und wenn diese Schwungmassen fehlen, dann fehlt sozusagen die Inertia im Gesamtsystem und damit sozusagen der erste Schritt, sozusagen das erste Äußerl, um eben den Frequenzabfall oder Anstieg entsprechend stoppen zu können.
Weil nicht regelbar.
Na, das ist also, ja sozusagen, also jeder Generator
Bei einem Windrad dreht sich auch was.
Genau, aber das sind nicht die Schwungmassen und die sind ja sozusagen Frequenzumrichter gesteuert. Und da, soweit ich weiß, lässt sich damit Inertia auch abbilden, aber die Voraussetzungen sind momentan noch nicht gegeben. Okay. Wenn, macht man jetzt rotierende Schwungmassen, Phasenschieber, indem man einfach beispielsweise in Deutschland die Generatoren aus abgeschalteten Kernkraftwerken weiter am Netz sich drehen lässt, um eben darüber, das ist auch ein Blindleistungsthema, um eben darüber dann Blindleistung, aber eben auch diese rotierenden Massen im Netz zu haben. Man muss einfach das ganze System weiterentwickeln und an die sich ändernden Randbedingungen anpassen. Es gibt technische Lösungen und ich glaube, das ist auch gut, dass man sagen kann, die gibt's, aber man muss da einfach Schritt für Schritt auch in dem Bereich sich weiterentwickeln und den Übertragungsnetzbetreiber da ein Instrument an die Hand geben, damit sie dort die Systemstabilität ausreichend gewährleisten können.
Welche Technologien stecken hinter der Primärregelreserve?
Da steckt alles Mögliche. Also im Grunde, oder sagen wir so, es gibt sogenannte Präqualifikationsanforderungen der Übertragungsnetzbetreiber, die auch im europäischen Kontext sukzessive harmonisiert werden, wo am Ende drinnen steht, was eine technische Einheit als kleinste regelbare Einheit im System qualitativ erfüllen muss, um für die Erbringung von Primärregelleistung, aber auch von anderen Regelreservenprodukten zugelassen werden. Ich glaube, müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen,
das heißt, kann sich jeder durchlesen. Eine Gruppe, also diese 73 MW bestehen aus einem präqualifizierten Pool, die Primärregelleistung anbieten.
Es sind natürlich viel, viel mehr als diese 73 MW in Österreich primärregelfähig. Kann man auch
Das ist das, was ausgeschrieben wird.
Genau, das ist das, was ausgeschrieben. Es sind wahrscheinlich ein paar tausend MW in Österreich für Primärregelleistung.
Also traditionellerweise ist es schon so ein Wasserkraft in Österreich.
Wasserkraft, Batterien.
Aber
Unterschiedlich. Die Wasserkraft natürlich dann, wenn es schwellfähige Laufwasserkraftwerke sind oder wenn ich ein Speicherkraftwerk habe, das sozusagen gerade im Betrieb ist. Aber einen Pumpspeicher kann ich für primäre Leistung nicht von null hochfahren. Das wird sich zeitlich nicht ganz spielen, sondern die brauche im Grunde...
Da muss ja sehr schnell gehen, da geht es um Sekunden.
Genau, die Primärregelung muss innerhalb von 30 Sekunden vollständig verfügbar sein. Das heißt, ein Kraftwerk aus dem Stand, aus dem Stillstand, auch wenn es ein Speicher- oder Pumpspeicherkraftwerk ist, wird das nicht schaffen. Aber wenn es bereits sozusagen in Bewegung ist, im Betrieb, dann kann natürlich auch mit solchen Einheiten die Erzeugung entsprechend geregelt werden. Was sich jetzt immer stärker in dem Markt da sagen wir mal, durchsetzt, sind Batteriespeicher. In Deutschland ist es so, dass mittlerweile mehr Großbatteriespeicher, aber auch kleine Batteriespeicher als Pool für Primärregelleistung präqualifiziert sind, als dort der Bedarf ist. In Deutschland sind es 570 MW, was momentan an Primärregelleistung vorgehalten werden, weil natürlich Batteriespeicher extrem schnell regelbar sind und große Vorteil der Primärregelleistung, relativ wenig Energiemengen bewegt werden, weil in der Regel die Frequenz irgendwo um die 50 Hertz dahin flattert. Das heißt, für den Batteriespeicher sehr angenehm. Er wird wenig geladen und entladen, also das, was ihm eigentlich weh tut. Also das ist sicher etwas, wo Batteriespeicher sukzessive immer stärker in den Markt reinbringen. Und man sieht es ja auch zum Teil an den Preisen für Primärregelleistung, die im Gegensatz zu anderen Regelleistungsprodukten etwas stärker jetzt in den letzten Monaten unter Druck geraten sind.
Im Wert gesunken?
Genau, weil natürlich mehr Angebot, mehr Wettbewerb führt am Ende dazu, was man ja will.
Aber das heißt, diese Batterien, die dafür auserwählt sind, Primärregelleistung zu liefern, die sind ausgeschlossen von einer Arbitrage am Markt, also dass man die einsetzt zum Beispiel, um Intraday einzuspeichern, auszuspeichern und mit dem Verkauf der Energie, der KWH.
Es Geld liegt ganz im Ermessen der Betreiberin der Batterie zu entscheiden, in welchen Märkten ein Asset vermarktet wird. Aber es ist natürlich klar, wenn ich die Batterie im Intraday-Markt einsetze und dort Verkauf habe und physikalisch liefern muss, dann kann ich damit nicht nur zusätzlich positive Regelreserve erbringen. Ich kann natürlich negative Regelreserve erbringen. Also ich kann sozusagen die Batterie entladen am Intraday-Markt und sagen, wenn aber der Übertragungsnetzbetreiber zu viel Energie im System hat und sagt, jetzt kommen wir natürlich von der Primärregelleistung schon weiter zum nächsten Regelreserveprodukt und sagt, bitte, ich brauche jetzt jemanden, der Leistung reduziert, dann kann ich natürlich das, was ich am Intraday-Markt verkauft habe und was ich dann in einen Entladevorgang einer Batterie oder in einer Turbinierphase von einem Pumpspeicherkraftwerk äußert, entsprechend anpassen. Das heißt also, ich muss als Betreiberin von so einem Asset oder Vermarkterin einfach schauen, wie ich aus den unterschiedlichen Möglichkeiten meine Erlöse optimiere. Und wenn eben beispielsweise die Einschätzung ist, dass der Markt für Primärregelleistung gerade attraktiv ist, dann vermarkte ich das Asset dort oder zumindest einen Teil des Assets. Und Großbatteriespeicher werden typischerweise immer in unterschiedlichen Segmenten positioniert, weil natürlich Tiefenentladung schmerzt am meisten. Das heißt, in dem Bereich geht man dann eher Richtung Primärregelleistung, weil da die Wahrscheinlichkeit eines Vollabrufes entsprechend sehr gering ist. Aha. Und das natürlich die Lebensdauer der Batterie dann schont.
Spannend. Das heißt, automatischer Abruf ist dann die Primärregelleistung und jetzt kommen wir in den Abruf, der vom Übertragungsnetzbetreiber ausgeht. Das ist die Sekundärregelleistung, richtig?
Genau, die Primärregelleistung, haben wir gesagt, passiert im europäischen Synchronverbund, ist also was Solidarisches. Und da müssen wir als Österreicher einen Beitrag leisten, wenn in Spanien was passiert. Und umgekehrt leistet Spanien einen Beitrag, wenn bei uns was passiert. Weil wenn unser größter Kraftwerksblock, Speicherkraftwerk Malta, rausfällt, dann haben wir halt mit den 73 MW deutlich zu wenig. Aber das macht natürlich auch Sinn, dass man das auf gesamteuropäischer Ebene ausgleicht. Aber dann ist irgendwann jeder für sich verantwortlich. Das heißt also, durch den Abruf, und das ist ein automatischer Abruf dann von Sekundärregelreserve, gilt es, die Netzfrequenz wieder auf den Sollwert zurückzuführen, also auf die 50 Hertz, beziehungsweise die Austauschprogramme zwischen den Regelzonen auf die vorgesehenen Werte zurückzubringen. Weil es kann natürlich, wenn in Spanien ein Kraftwerk ausfällt mit 500 MW und gleichzeitig bei uns die Windstromerzeugung 500 MW größer ist als ursprünglich geplant, hat das keine Auswirkung auf die Netzfrequenz, weil bin ja immer noch ausgeglichen. Aber beide Regelzonen haben ein Ungleichgewicht. Die anderen haben zu wenig und wir haben zu viel. Und beide müssen dann Sekundärregelreserve einsetzen, um dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Es sei denn, sie sind in einem Sekundärregelverbund und die Abweichungen werden genettet.
Das lösche ich jetzt wieder aus meinem Gedächtnis. Bisher habe ich es verstanden. Ja. Okay, wir müssen das ausgleichen in unserer Regelzone, die 500 MW. Wie funktioniert das?
Eben durch den Abruf von Sekundärregelreserven, beziehungsweise wenn das nicht ausreicht, durch Tertiärregelreserve oder Minutenreserve, wie es in Deutschland genannt wird.
Das heißt, wenn wir 500 MW erzeugen, das ist jetzt sehr viel.
Oder sagen wir, so viel haben wir gar nicht.
Genau, das geht sich nicht mehr aus.
Sagen wir 5 MW oder 50 MW zu viel haben.
50 ist aber ein guter Wert.
Ja, 50 MW zu viel haben, dann muss irgendjemand anderer über die Sekundärregel Leistung 50 MW wegnehmen.
Genau, wir haben...
Oder 50 MW Last drauf fahren.
Genau, wir. Die APG hat aktuell 200 MW positive und negative Sekundärregelreserve ausgeschrieben, da vorgehalten. Positive Regelreserve oder bedeutet eben, dass zusätzliche Erzeugung ins System gebracht wird oder auf der Verbraucherseite Verbrauch reduziert wird. Und bei der negativen Regelreserve ist genau umgekehrt. Da wird Erzeugung reduziert oder Verbrauch erhöht. Beziehungsweise bei den Speicherkraftwerken entsprechend dann eben angepasst. Und das ist jetzt etwas, wo jede erstmal, wenn man mal das Netting-Thema nochmal außen vor lassen, jede Regelzone für sich verantwortlich ist. Ja. Und in dem Beispiel, was du genannt hast, eben diese 50 MW durch einen Abruf von Sekundärregelreserve ausgleichen muss. Da haben wir wieder dasselbe Spiel, Präqualifikation.
Ja.
Der Bedarf wird kalendertäglich für 4 Stunden Zeitblöcke ausgeschrieben. Da kann, sagen wir mal, jeder, der präqualifiziert ist, mitmachen. Und wir haben zusätzlich jetzt seit einiger Zeit parallel zur Ausschreibung der Regelleistungsprodukte, also des Regelleistungsmarkts, dann untertägig für die einzelnen 15 Minuten Zeitscheiben einen Regelarbeitsmarkt, wo dann zusätzlich noch einmal, ich glaube, es sind bis 25 Minuten vor der physikalischen Erfüllung, jeder präqualifizierte Anbieter oder Anbieterin entsprechend Regelarbeit anbieten kann, die dann die APG, bleiben wir mal nur Österreich, weil die APG für den Ausgleich dieser Abweichungen abrufen kann.
Ihr habt jetzt immer wieder Regelreserve genau gesagt. Ist das dann das Gleiche? Ist das Synonym zur Regelenergie zu verstehen?
Also ich verwende es immer als Oberbegriff insofern, weil eben die Regelreserveprodukte teilweise Leistung und Arbeit haben und das ist halt der Überbegriff sozusagen. Mhm. Ja. Wiewohl nicht jedes Produkt Arbeit hat, oder es gibt noch die Arbeits-, das zusätzlich, dass man die Arbeit anbietet ohne Leistung, aber ich sehe es als Überbegriff und ich glaube, es hat sich auch schon so.
Genau, ist ja korrekt, also so wie es die Carina sagt, das ist der Überbegriff. Es wird leider oder wie immer historisch bedingt
trotzdem nicht so einheitlich
verwendet. Also eigentlich ist das ein riesen Kuddelmuddel, man verwendet Regelreserve, so ist es korrekt. Und darunter ist dann Regelleistung und oder Regelenergie. Aber viele sprechen von Regelenergie und meinen eigentlich Regelleistung und die anderen sprechen von Regelleistung und meinen beides. Andere sagen dann überhaupt Ausgleichsenergie und meinen eigentlich Regelleistung.
Weil es im Englischen dann auch Balancing heißt und Balancing richtig. Network Codes, das ist dann im Sprach... Kuddelmuddel noch ein bisschen schlimmer, sage ich jetzt
mal. Aber wenn jeder weiß, von was man spricht, dann denke ich, ist das konkrete Wording nicht ganz so. Aber ich versuche eigentlich einmal von Regelreserve zu sprechen.
Regelreserve.
Genau. Und Regelreserve-Markt, weil es eben der Markt für Leistung und Arbeit ist.
So, und jetzt bin ich ganz gemein. Was ist die Netzreserve?
Das ist dann wieder ganz was anderes.
Das so eigentlich fast gleich heißt.
Naja, aber das ist am Ende dann ein Produkt, das dem Übertragungsnetzbetreiber, den Übertragungsnetzbetreiberinnen zur Verfügung steht, um Ungleichgewichte im Gesamtsystem einmal ausgleichen zu können. Um beispielsweise auch aber korrigiere mich, wenn ich jetzt ganz falsch liege.
Ja, Redispatch. Also es ist eigentlich ein Teil vom Redispatch, aber ein eigenes Produkt, das eben ausgeschrieben wird, was auch notifiziert ist. Also da haben wir eine Genehmigung der EU-Kommission bis 2025 das zu tun. Und da hat es jetzt auch gerade Konsultation gegeben, dass umgestaltet wird, welche Produkte es noch braucht etc. Aber das ist eigentlich Teil vom Engpassmanagement, würde ich sehen.
Okay, das heißt, da sind wir im groben Bereich unterwegs, im Stunden- und Viertelstundenbereich und nicht bei der kurzfristigeren Regelreserve.
Genau, ja, es hat mit der Regelreserve in dem Sinn nichts zu tun.
Wie ist die Abgrenzung zwischen Regelreserve und Engpassmanagement?
Naja, das Engpassmanagement haben wir ja schon gesagt, das fängt ja eigentlich schon am Vortag an. Ja. Also Redispatch differenziert man ja auch zwischen präventivem Redispatch und kurativem Redispatch. Das Präventive ist sozusagen das am Vortag, wo man erstmal versucht, alles glatt zu bügeln. Aber man hat natürlich auch entsprechende Unsicherheiten bei den Lastflussrechnungen. Und insofern kann natürlich dann der Netzbetreiber auch kurzfristig noch in den Kraftwerkseinsatz eingreifen, um eben drohende oder dann in dem Fall bestehende Überlastungen zu heilen. Und da landet man dann eben beim kurativen Redispatch. Und dafür sind ja dann auch die Netzreservekraftwerke da, weil am Ende, wenn ich Hochfahrleistung brauche, also Leistung, also Kraftwerksleistung, die ich zusätzlich ans Netz bringen will, brauchen ja auch die Kraftwerksbetreiberinnen entsprechende Sicherheit und entsprechend ein finanzielles Backing, um die Leistung verfügbar zu halten, die Kraftwerke zu warten, um sie dann auf Anforderungen der Netzbetreiber entsprechend kurzfristig ans Netz bringen zu können.
Und auch vorzuhalten und nicht im Markt zu betreiben.
Ja. Entweder das oder wenn es jetzt, sagen wir, ein Gaskraftwerk ist, das nicht mehr im Markt ist, dann muss dort halt das Personal rumrennen mit der Ölkanne und regelmäßig Öl reingießen, damit dann innerhalb von wenigen Stunden die Anlage auch hochgefahren werden kann und man nicht wochenlang erstmal die Spinnweben entfernen muss, um das Kraftwerk wieder in Betrieb zu setzen.
Okay, Primärregelreserve, Sekundärregelreserve, was ist die Tertiärregelreserve? Oder wie heißt sie nochmal anders?
Die Tertiärregelreserve, die Deutschen sagen Minutenreserve.
Minutenreserve,
dazu.
Richtig.
Und der Balancing Code sagt dann MFRR, also die Manual Frequency Restoration Reserve. Die unterstützt im Grunde die Sekundärregelreserve, um eben die Frequenz auf die 50 Hertz zurückzuführen, beziehungsweise die Systembilanz wieder herstellen zu können. Die hat einfach ein bisschen geringere qualitative Anforderungen als die Sekundärregelreserve. Die muss innerhalb von 12,5 Minuten vollständig verfügbar sein. Ist ein Fahrplanprodukt am Ende dann. Ja, genau. Das ist also dann die Tertiärregelleistung. Da haben wir in Österreich 200 MW und 280 MW vorgehalten.
Okay. Wir reden von Batterien, Pumpspeichern, Wasserkraftwerken, Laständerungen. Spielen Kondensatoren in diesem Spiel auch eine Rolle? Wären die auch für?
Also ist mir jetzt noch nicht bekannt. Auch Schwung, Massenspeicher sind seit Jahren ein Thema oder seit Jahrzehnten, muss man mittlerweile sagen, haben sich aber technisch einfach noch nicht durchgesetzt, weil in der Vergangenheit schlichtweg Pumpspeicher die einzig großtechnisch sinnvoll verfügbare Speicheroption war. Jetzt natürlich durch die Entwicklungen im Batteriespeichermarkt steht eine zweite Technologie zur Verfügung, die ja im außerösterreichischen Ausland in ähnlichen Größenordnungen bereits errichtet und betrieben wird, als wir es von den Pumpspeichern gewohnt sind.
So, ich glaube, ich habe jetzt das Grundkonzept verstanden. Was mir noch ein bisschen abgeht, ist die marktliche Perspektive von dem Ganzen. Erstens mal, wie wird geregelt, wie dieser Markt funktioniert? Gibt es da auch ein Marktdesign für Regelreserve?
Ja, natürlich. Also es gibt sowohl europäische Vorgaben, es gibt im ELWOG Vorgaben dazu, auch dann natürlich weiter, was dann die Verrechnung betrifft. Also grundsätzlich ja, gibt es da die entsprechenden Vorgaben, wie diese Märkte zu funktionieren haben und sind ja auch schon ja teilweise einheitlich. Also es gibt Plattformen europäische, sowohl für die Sekundärregelreserve als auch für die Tertiärregelreserve, die Picasso und die Mare, ich verwechsel immer, was ist was, nein, Picasso ist sekundär, oder? Ja, genau, also auch da wird der Markt europäischer, wenn auch nicht immer ohne Bauchweh wahrscheinlich, was so die letzten Monate oder im letzten Jahr passiert ist, hat ja durchaus auch mediale Präsenz gehabt.
Genau, was sicher sehr, sehr positiv war, das Netting der IGCC, die International Grid Corporation, was ist das andere C? Habe ich es vergessen. Auf jeden Fall begonnen hat es erstmal zwischen innerhalb von Deutschland. Deutschland hat ja 4 Regelzonen, aktuell 4 Übertragungsnetzbetreiber. Und die haben irgendwann einmal, sind drauf gekommen, dass es eigentlich keine so tolle Idee ist, wenn die eine Regelzone nach oben und die andere nach unten regelt. Weil wenn man das alles in einen Topf wirft, man dann gar nicht regeln muss und sich damit natürlich viel Geld ersparen kann.
Und, aber eine einzige Regelzone wollten Sie auch nicht
machen. Wollten Sie aus welchem Grund da immer nicht machen? Nein, ich war lang genug beim deutschen Übertragungsnetzbetreiber beschäftigt, deswegen kenne ich natürlich die Diskussionen.
Genau, das wollen wir alle
diskutieren. Genau. aber man hat das Konzept dann sukzessive ausgedehnt, erstmal mit Österreich gemeinsam, dass sozusagen, wenn Österreich nach oben und Deutschland nach unten regelt, dass das dann genettet wird. Und so sind diese internationalen Kooperationen immer weiter und weiter gewachsen. Man hat für die Primärregelleistung eine gemeinsame Ausschreibung, also da wird schon fast der halbe Primärregelleistungsbedarf gemeinsam ausgeschrieben. Man kann mittlerweile aus Österreich einen Teil für Deutschland oder für andere Länder erbringen und umgekehrt, es gibt ja immer einen Kernanteil, also ein Teil der Leistung muss schon in der jeweiligen Regelzone vorgehalten und erbracht werden. Es gibt die gemeinsame Ausschreibung der Sekundärregelleistung Deutschland und Österreich, die gemeinsame Merit Order. Also da gibt es eine Reihe von Kooperationen, die letztendlich dazu geführt haben, dass der Regelreservebedarf in den letzten Jahren gesunken ist, dass es weniger geworden ist und dass damit natürlich auch...
Trotz erneuerbaren Integration.
Genau, ja. Dass damit auch die Kosten in einem, sage ich mal, erträglichen Ausmaß sich entwickelt haben. Wir haben in Österreich letztes Jahr knapp 140 Millionen Euro an Kosten im gesamten Regelreservemarkt gehabt. Im Vergleich dazu, wenn man jetzt die gesamte österreichische Stromnachfrage von 65 Terawattstunden mit dem Spotpreis des vergangenen Jahres bewerten würde, da liegen wir bei knapp 7 Milliarden Euro. Also wir haben ja 2% Anteil der Kosten im Regelreservemarkt in Bezug jetzt auf die gesamten Kosten oder den gesamten Wert im Strommarkt. Nichtsdestotrotz ist es für die Anbieter natürlich ein relevanter Markt mit zum Teil schönen Erlösperspektiven. Und wir kommen ja vielleicht auch noch zur Ausgleichsenergie, wo am Ende diese Kosten landen für diejenigen, die das Ganze bezahlen, natürlich auch entsprechende Risikoposition.
Und vor allem bei der Kostenentwicklung muss man dazu sagen, wir waren ja vor diesen Kooperationen und mit den Nachbarländern, waren wir schon bei über 200 Millionen Euro Kosten pro Jahr und das ist dann wirklich, wäre fast eingebrochen, was ja eigentlich counterintuitive ist, ob der Situation und dessen, aber da haben sie diese Bemühungen bezahlt gemacht,
genau. Auch
volkswirtschaftlich.
Wir haben eigentlich in Österreich die paradoxe Situation gehabt, tausende MW schnell regelfähiger Kraftwerke zu haben, die wir also für die Systemstabilität benötigen, aber trotzdem deutlich höhere Kosten im Regelreservemarkt als in Deutschland. Natürlich nicht absolut, weil wir im Vergleich dazu ja natürlich sehr klein sind, aber relativ bezogen auf die
pro
erbrachte Dienstleistung also waren wir um den Faktor 4-6 über Deutschland. Man kann sich jetzt überlegen, warum das so war, aber jedenfalls durch diese Kooperationen sind wir auf ein ähnliches Niveau oder eigentlich auf das gleiche Niveau mittlerweile kommen wie Deutschland. Das heißt, wir haben hier schon in Österreich sehr, sehr stark von diesen europäisch getriebenen Kooperationen zwischen den Übertragungsnetzbetreibern profitiert.
Okay, spannend. Ich glaube, ich habe verstanden, wer jetzt die Reserve abruft. Das ist die APG. Sind es auch die Bilanzgruppenverantwortlichen? Nein, die APG. Passt. Wer zahlt das?
Also Ökonomen würde ich sagen, immer wir alle. Nein. Also im Wesentlichen werden eben die Kosten für die Regelreserve einerseits umgelegt auf die Bilanzgruppen über den Ausgleichsenergiepreis und ein Teil davon fließt auch in die Systemnutzungsentgelte, also in der SNFO, dann das Entgelt für Systemdienstleistungen festgelegt und das bezahlen die Erzeuger größer 5 MW.
Genau, das ist das Systemdienstleistungsentgelt, wo die Leistungspreise reingehen, mit Ausnahme der Tertiärrelation. Das geht in das ZAM, in den zentralen Ausgleichsmechanismus, damit es komplizierter wird. Die Energie, also die Kosten für die Regelenergie, wie die Carina gesagt hat, die gehen in die Ausgleichsenergie.
So.
Und jetzt erklären wir den Ausgleichsenergiepreis.
Was ist Ausgleichsenergie? Wer mag das erklären?
Die Ausgleichsenergie ist
die Abweichung der Bilanzgruppen.
Die Abweichung der Bilanzgruppen. Primär wird Ausgleichsenergie erstmal zwischen den Bilanzgruppen verrechnet oder ausgeglichen, um wieder auf das Beispiel von ganz, ganz vorher zurückzukommen. Wir beide, jeder eine Bilanzgruppe. Du hast 5 Megawattstunden in einer Viertelstunde zu viel, ich habe 5 Megawattstunden zu wenig. Dann wird das erstmal nur zwischen uns zwei ausgeglichen. Es bedarf keinen Abbruch von Regelreserve, weil ja das Gesamtsystem dadurch ausgeglichen ist. Wenn du aber 6 zu viel hast und ich 4 zu wenig, geht es sich nicht aus. Dann fehlen noch mal 2.
Immer 2 zu viel.
Also braucht man Regelenergie, nämlich 2 in dem Fall, um die Gesamtbilanz auszugleichen. Trotzdem wird aber zwischen uns nicht diese 2 aus dem Abbruch verrechnet, sondern je nach Richtung zahlst du für deine 6 Megawattstunden Abweichung und ich bekomme für meine 4 Megawattstunden, weil ich ja mit den 4 Megawattstunden das System unterstützt habe. Also das ist so grob gesprochen der Mechanismus, der dann zur Ausgleichsenergie führt. Das Fiese daran ist, ich sage jetzt einfach mal Fieses, dass nicht nur die Kosten für die Regelenergie, so wie sie anfallen, sich in den Ausgleichsenergiepreisen wiederfinden, sondern dass es mittlerweile einen relativ komplexen Mechanismus zur Bestimmung der Ausgleichsenergiepreise gibt. Also das ist das Ausgleichsenergiepreismodell, das 2021-2022...
5 Seiten Anhang zu den ABBKO.
Genau. Und da gibt es im Grunde 3 Komponenten, mit denen die Ausgleichsenergiepreise festgelegt werden. Die erste Komponente spiegelt den Preis für die aktivierte Regelenergie wider, beziehungsweise wenn keine aktiviert worden ist, für die vermiedene Aktivierung der Regelenergie. Also das ist im Grunde so das, was aus dem Regelenergiemarkt kommt. Die zweite Komponente ist die Anreizkomponente. Da gibt es eine Kopplung mit dem Börsenpreis, und zwar primär mit den Intraday-Preisen, wenn dort die Liquidität zu gering ist, auch mit dem Day-Ahead-Preis. Da gibt es dann noch gewisse Aufschläge und Totbände und sonst irgendwas. Also Ziel dieser Anreizfunktion ist, dass es am Ende teurer wird und damit mehr Anreiz für die Bilanzgruppenverantwortlichen besteht, die Bilanzgruppe auszugleichen.
Also es ist trotzdem das Ziel, eben eine ausgeglichene Bilanzgruppe zu haben, und das ist das Intraday-Element drin. Und dann gibt es noch das Knappheitselement, das ist dann der dritte Block, das dann, ja, es ist halt keine lineare Funktion, wenn man dann vom Delta-Regelzone weit weg ist, dann greift noch das Knappheitselement. Mein Verständnis ist aber, deswegen haben wir das dann im Detail angeschaut, dass es ganz selten zum Einsatz kommt, zumindest die Auswertungen, die letzten waren es unter 1% der Fälle, wo das Knappheitselement.
Was heißt Delta-Regelzone?
Die Abweichung der Regelzone zur Frequenz von.
Ah, okay.
Genau. Ja, also dieses Knappheitselement, Polynom dritten Grades, auch mit Totband und Stützfunktion und so weiter, auch wenn es selten zum Einsatz kommt, es ist natürlich die Keule
wenn's zum für Einsatz
alle
kommt, ja,
klar, Bilanzgruppenverantwortlichen, weil damit natürlich immer das Risiko sehr hoher Abweichungen bestehen, oder sehr hoher Preise, Entschuldigung, nicht Abweichungen bestehen. In der Vergangenheit oder in den letzten Monaten sind die hohen Preise aber schon aus dem ersten Element gekommen. Einfach, Carina hat es angesprochen, Picasso als Schlagwort. Ich glaube, im Detail da jetzt drauf einzugehen, schwierig und weitreichend, aber auf jeden Fall aufgrund der Preisbildungssystematik haben wir zum Teil Preise für die Regelenergie von fast 10.000 Euro pro Megawattstunde gesehen, die dann sozusagen durch oder über die Ausgleichsenergie bei den Bilanzgruppen gelandet sind. Wir haben aber generell...
Wie gibt's das eigentlich, wenn eh so viel Polster da ist? Wenn so viele Anlagen präqualifiziert ist, wie kann es dann sein, dass die Preise so hoch sind?
Wir haben einfach die Herausforderung, gerade in den Stunden oder Tagen mit einer sehr, sehr hohen Einspeisung aus Erneuerbaren, dass zu wenig konventionelle Kraftwerke, aber auch Speicherkraftwerke im Erzeugungsmodus sind. Die sind schlichtweg nicht im Netz, weil die Netzlast weitgehend durch Wind, Sonne und Laufwasserkraftwerk abgedeckt wird. Mhm. Das heißt, es haben einfach die präqualifizierten, regelfähigen Kraftwerke gefehlt, beziehungsweise haben dann, sag ich mal, extra konventionelle Kraftwerke am Netz bleiben müssen, um Regelreserve anbieten zu können. In den Phasen waren aber negative Preise. Das heißt, das konventionelle Kraftwerk hat erstmal zahlen müssen, dass es überhaupt erzeugen hat dürfen, um dann im Bedarfsfall negative Regelleistung anzubieten.
Das heißt, das lässt sich das Kraftwerk dann auch abgeben.
Das lässt sich natürlich vergüten. Dann ist es natürlich auch eine Spekulation. Wenn ich weiß, dass der Markt eng ist, dann gehe ich ja mit einem Laufwasserkraftwerk, das negative Regelleistung anbieten kann, mit hohen Preisen rein, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich es kriege. Also,
genau, dann noch mit Picasso hat es das halt verschärft, weil in Italien eben relativ hohen Bedarf an dieser negativen Regelleistung auch hatte und eben das aber in einem System, wo dann sehr viel Arbeiter sind, die Konditionierter drin eh schon schwierig ist. Dann hat es noch bei den Grenzkapazitäten Einschränkungen gegeben Richtung Tschechien, Deutschland und somit sind wir dann ein bisschen da mit den Italienern, glaube ich, mit.
Genau, die sind eh schon draußen jetzt wieder.
Jetzt sind sie eh schon weg wieder, ja.
Aber am Ende, man darf das meistens da nicht überbewerten, erstmal, weil, wie gesagt, wir haben 140 Millionen im Gesamtjahr. Es ist immer noch relativ. Die hohen Preise sind natürlich ein Anreiz, dass zusätzliche Kapazitäten reingehen. Gerade im negativen Bereich sehen wir, dass jetzt einfach immer mehr kleinere Laufwasserkraftwerke dabei sind, sich zu präqualifizieren, weil das mit relativ geringem Aufwand möglich ist und man dann an den Erlösen partizipieren kann. Nichtsdestoweniger ist es aber für die Bilanzgruppenverantwortliche schon eine Herausforderung, weil es einfach die Risikoposition erhöht. Die Planbarkeit meiner Kostenstruktur. Und Risiko ist immer ganz was Schlechtes, weil auf Risiko muss ich entsprechend reagieren. Ja. Durch, wenn ich jetzt einen Windpark entwickle oder sonst irgendwas, einfach durch einen höheren Aufschlag. Und damit wird es teurer. Und teurer heißt am Ende, ich muss auch mehr Förderung reinpumpen.
Wenn man viele Windkraftwerke in der eigenen Bilanzgruppe hat beispielsweise.
Genau, weil im Zuge der Finanzierung von so einem Projekt muss ich einfach mein Business Case darlegen, einfach entsprechendes Financial Model erstellen. Und da ist die Ausgleichsenergie einfach ein Bestandteil. Und wenn sozusagen das Ganze da irgendwie erratisch herumspringt, dann sagt einfach das Kreditinstitut, das ist aber schwierig, da setzt jetzt einmal lieber einen höheren Betrag ein, weil wir wissen überhaupt nicht, wie sich das weiterentwickelt. Genau, und damit habe ich einfach einen höheren Risikoaufschlag und da macht das Projekt, die Finanzierung einfach teurer. Und damit, denke ich, ist es schon ein relevanter Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Ich glaube, wir sollten diese Ausgleichsenergiepreissystematik weiterentwickeln. Wir sollten sie einfach so gestalten, dass sie zum aktuellen und zum zukünftigen Energiesystem, das einfach sehr, sehr stark auf Wind und Sonne basieren wird, passt, um eben diese Risikoelemente nach Möglichkeit rauszunehmen. Also ich glaube.
Aber reden wir jetzt über die Ausgleichsenergie oder über die Regelenergie?
Über die Ausgleichsenergiepreise. Okay. Weil was wir heute sehen, ist, es geht ja ein Teil der Kosten aus dem Regelreservemarkt, also die Regelenergiekosten, in den Ausgleichsenergiemarkt. Aber durch das Ausgleichsenergiepreismodell wird erheblich mehr Geld an die Bilanzkreise verrechnet, als es eigentlich bräuchte.
Ja.
Und damit hat sich mittlerweile bei der APG das Sonderkonto, wie es so schön heißt, ganz gut gefüllt. Da liegen jetzt schon, glaube ich, 230 Millionen Euro drinnen, die eben einfach aus dieser Verrechnungssystematik entstanden sind und die haben jetzt ihrer Verwendung. Im LWG ist da eh schon was drinnen, was mit dem Geld dann passieren soll. Das soll bei den Systemnutzungsentgelten, bei den Netzentgelten dann in Abzug gebracht werden. Aber das ist natürlich nicht ganz verursachergerecht, denn wer zahlt das Ganze? Es sind ja nicht die Gesamtheit am Ende.
Das ist schön gesagt, naja, schon eh wir, am Ende landet es bei den Berechnungen der Gestehungskosten im Fördersystem, / die Lieferanten verrechnen das natürlich genauso weiter. Die Ausgleichsenergiekosten, insbesondere bei den größeren Kunden, sind einfach Teil der Rechnung, eigener Posten. Ich glaube, das, wo wirklich auch die Schwierigkeit ist, was es auch erwähnt, ist halt immer das Risiko und die Berechenbarkeit. Also da wird es dann wirklich schwierig, weil dann kann es auch nicht mehr gut auf den Rechnungen so leicht berücksichtigen, wenn ich nicht weiß, wie sich die Komponente verhalten wird, oder für Bankability und Berechnung von Gutachten und Co. Mhm. wird es dann einfach furchtbar schwierig, wenn das halt so hin und her springt und man eigentlich nicht weiß, wie sich diese Komponente verhalten wird.
Und es wird jetzt in einer Phase, wo noch nicht extrem viel Flexibilität im Stromsystem da ist, weil es nicht viele Speicher gibt, weil die Digitalisierung noch auf der Strecke ist, weil es noch nicht besonders viel Lastflexibilität gibt, schwieriger oder komplexer, oder wird das Risiko höher, weil die Abweichung größer sein wird oder dass die Ausgleichsenergie höher sein wird? Kann man das sagen?
Also ich würde sagen, es ist aktuell eher ein Problem vom Design,
ja,
von der Regulatorik. Also okay. Wir haben 8000 MW oder mehr Speicher und Pumpspeicher.
Weil die Regel ist ja bei Menge ist ja
also wir haben kein Flexibilitätsproblem aus meiner Sicht in Österreich aktuell. Noch.
Zumindest nicht auch für Regelreserve, das ist ja das irgendwo, das ist was trotzdem dann die Ausgleichsenergie verursacht, weil obwohl, die Leistungen sind eigentlich total gering. Wie du sagst, wir haben 1000 MW Speicher und wenn man jetzt alle Regelreserveprodukte zusammenzählt, das sind ein paar hundert MW, also das ist ja nichts eigentlich.
Genau, man sollte vielleicht eher nochmal genau aber anschauen, braucht man das Anreizelement oder in der aktuellen Form und auch das Knappheitselement? Wir haben damals schon im Zuge der Diskussionen zur Ausgestaltung des Modells darauf hingewiesen, dass damit einfach Risiken verbunden sind. Auch wenn am Ende die absoluten Kosten überschaubar sind. Mhm. Es geht immer, Karina hat es sehr schön gesagt, um das Risiko. Mhm. Das Risiko schmerzt. Und ein Beispiel, also die Abzüge für Ausgleichsenergie, selbst für Laufwasserkraftanlagen, bewegen sich aktuell bei 10-15% vom Börsenpreis. Und das ist nicht unerheblich. Das ist mehr als am Ende die tatsächlichen Kosten sind, aber da steckt einfach das Risiko drin, der Risikoaufschlag. Und das tut natürlich eine Kraftwerksbetreiberin oder ein Kraftwerksbetreiber schon weh, wenn er 15% seiner mittlerweile eh schon stark geschrumpften Erlöse nur für Ausgleichsenergie noch einmal zusätzlich an den Vermarkter oder die Vermarkterin abgeben muss.
Ist das dann ein Thema des Regulators? Ist das ein Thema, also wer gestaltet die Rahmenbedingungen für diesen Markt?
Die APG hat es entwickelt und vorgeschlagen und die E-Control hat es abgesegnet.
Okay.
Mhm. Das die Einwände der anderen sind ignoriert worden.
Okay, das ist der Ansatzpunkt für die Weiterentwicklung des Ausgleichsenergiesystems. Ich habe jetzt nicht Markt gesagt, das ist kein Markt. Gibt es Ansatzpunkte für die Regelenergie, da Verbesserungspotenzial?
Also ich glaube, da hat sich jetzt schon sehr viel getan in den letzten Jahren, was sehr positiv ist. Was aus meiner Sicht schon wichtig wäre, dass man Wind und PV vor allem für negative Regelreserve verstärkt in den Markt bringt. Da ist es aktuell einfach so, dass die Präqualifikationsanforderungen sehr, sehr strikt, sehr stringent sind. Die unterscheiden auch nicht zwischen dem Regelleistungs- und dem Regelarbeitsmarkt. Ich persönlich glaube aber, dass man gerade größere Wind- und PV-Anlagen oder auch Pools aus solchen Anlagen zumindest im Regelarbeitsmarkt gut integrieren könnte, weil mit 25 Minuten Vorlaufzeit ist die Planbarkeit schon sehr hoch. Da war sie in der Regel, was aus den Anlagen rauskommt. Und da sollte es eigentlich schon möglich sein, die Erzeugung dahingehend zu regulieren und zu reduzieren, um entsprechend Regelreserve anbieten zu können. Sie regeln ja ohne dies schon runter jetzt bei negativen Preisen, zumindest die im Markt sind. Mhm. Und wie gesagt, wir sehen es aktuell auch im Bereich der Kleinwasserkraft in Tirol, wo das Interesse jetzt an der Präqualifikation für negative Sekundärregelleistung gestiegen ist. Ich begleite selber einige Projekte in dem Bereich. Da reden wir von Anlagen, Größenordnung von 1 MW. Der Aufwand ist überschaubar. Es gibt Poolanbieter, die sich auf die Vermarktung von solchen kleinen Anlagen spezialisiert haben. Und das ist in der Regel was sehr, sehr Einfaches.
Also negative Regelenergie heißt, Erzeugung zurückzufahren oder Last zu erhöhen.
Ja. Genau. Mhm.
Ja. Und das ist halt den quasi Nebeneffekt hat jetzt auch von dieser Preisentwicklung, ist also bei uns auch in kleinem Umfang geschlagen jetzt einfach vermehrt Anfragen auf von Anbietern, die sich halt jetzt für diese Teilmärkte auch interessieren, was halt relativ viel attraktiver geworden ist.
Genau, aber ich denke, es ist wichtig, dass man, oder aus meiner Sicht wäre es wichtig, die PQ-Bedingungen so weiterzuentwickeln, wie gesagt, dass auch Wind und Sonne mit teilnehmen kann. Man soll es zumindest einmal in größeren Piloten testen, wie das Ganze funktioniert. Gegebenenfalls nur für die Regelarbeitsmärkte ranzuziehen. In der Vergangenheit natürlich. Es ist ein heißes Thema. Ich verstehe natürlich da auch die Übertragungsnetzbetreiber, die APG in Österreich, spurweit, dazu war ich selber lang genug beim Übertragungsnetzbetreiber, dass die Systemstabilität, das ist einfach das heiligste Heiligtum, das wir haben. Und da kann man sollte das System nicht bis zum Ende ausreizen und den letzten Euro rauspressen, weil am Ende das Risiko, dass was passiert, ist dann doch zu hoch. Aber man sollte dann irgendwie schon einen vernünftigen Mittelweg finden, um sich da sukzessive anzupassen. Aber es ist viel passiert. Ich glaube, du hast es gerade du warst bei der E-Control dabei, wo die Ausschreibungsbedingungen festgelegt worden sind. Ich kann mich noch erinnern, damals in Deutschland, die Mindestlosgröße war 50 MW. Also man hat mindestens 50 MW anbieten müssen und es war dann die Diskussion, ob man das reduzieren kann auf 25 MW. Mhm. Das ist natürlich überhaupt nicht gegangen. Also es war weder abwickelbar, noch anbietbar, noch erbringbar und es wird dann sowieso ein Blackout geben, wenn man das macht. Mhm. Jetzt sind wir bei 1 MW und was ist passiert? Nichts.
Oder auch, dass es Arbeitsmärkte gibt ohne den Leistungsanteil. Also von dem her, wenn man jetzt zurückschaut in die letzten 15 Jahre, wo dieser Markt entstanden ist, dass wir jetzt darüber diskutieren, ob PV und Wind da teilnehmen kann. Also wenn man das jemand vor 15 Jahren gesagt hätte, hätte ich gesagt, das ist unvorstellbar. Also so gesehen hat sich schon sehr, sehr viel getan und eigentlich auch in einem Gesamtsystem, wo doch die Anforderungen an Flexibilität und diese Dinge stark steigen, dass wir da eigentlich einen Kostenblock haben, der mehr oder weniger konstant bleibt oder sogar sinkt in diesem Zeitablauf, das ist eigentlich schon sehr, sehr erstaunlich.
Wunderbar. Eine positive Message zum Schluss. Wir sind jenseits der Stunde und ich habe das Gefühl, wir haben gerade mal an der Oberfläche gekratzt, was dieses Thema betrifft. Das ist schon faszinierend. Danke euch jedenfalls für die Einblicke. Ich habe das für mich das Gefühl, dass ich jetzt ein bisschen mehr Ahnung habe, was das Thema betrifft. Ich bin auf jeden Fall nicht vollkommen planlos, wenn jemand dann wieder über Primärregelreserve philosophiert, wie ich das eingangs erwähnt habe. Ja, die Energieagentur hat in ihren Statuten auch den statutarischen Auftrag bekommen, Informationsarbeit zu leisten. Ich hoffe, wir haben unseren Bildungsauftrag heute ein bisschen erfüllt, auch mit dieser Folge. Ich würde sagen, ich spare mir mein Fundstück der Woche, aber euch zwei würde ich doch bitten, habt ihr uns was mitgebracht, ein Fundstück der Woche?
Ja, ich hätte wieder wahrscheinlich, glaube ich, fast immer einen Link mitgebracht, und zwar diesmal den IHS-Preismonitor. Das Thema Energie und Inflation ist ja jetzt oft und viel in aller Munde gewesen und ich finde, der Preismonitor vom IHS bereitet das sehr anschaulich, auch sehr flexibel. Man kann sich da die Zeit rein und alles selbst zusammenklicken, was denn in letzter Zeit tatsächlich zu unserer Inflation beigetragen hat. Also durchaus ein interessanter Link, denke ich.
Und kannst du uns da noch ein Mini-Stück draus sagen?
Ja, also ich würde sagen, man sieht jetzt doch recht gut auch in der Aufbereitung, dass Energie, ich sag mal, auch zu Beginn, auch natürlich Energiekreise inflationstreibend war, aber jetzt kommt eigentlich der wesentliche Inflationsanteil nicht mehr unbedingt aus der Energie. Und was ich auch wieder gelernt habe, ist, dass die europäischen Vergleiche sehr mit Vorsicht zu genießen sind, weil auch in der Inflation die Energiekomponenten einfach in den Ländern unterschiedlich berechnet werden. Also beispielsweise gibt es Länder, die bei Strom oder Gas dann nur Neukundenverträge mit reinnehmen, die Berechnung. Das ist natürlich ganz was anderes, wenn man in Österreich Bestandskundenverträge mit reinnimmt. Also leider die europäischen Vergleiche hier immer mit etwas Vorsicht zu genießen.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Und ich verstehe nicht, wieso nicht einmal dann die Eurostat da komplett gleiche Vorgaben haben, wie man die Inflation berechnet. Ja.
Ich glaube, wir haben schon wieder eine Idee für eine neue Folge.
Ja. Jürgen, hast du uns was mitgebracht?
Ja, meins passt zum Thema und die haben natürlich aufpassen müssen, dass ich nicht vorher schon verrate. Ich bin ja schon seit 25 Jahren sozusagen im Geschäft in der Energiewirtschaft tätig, habe in Deutschland angefangen und damals, so Anfang der 2000er Jahre, war der Anteil der Erneuerbaren in Deutschland etwa bei 6%. Wir liegen jetzt im ersten Quartal 2024 bei 58% in Deutschland. Also es ist eine extreme Steigerung, man kann fast sagen eine Verzehnfachung der Erneuerbaren Erzeugung in Deutschland. Wir haben gleichzeitig damals im Jahr 2003, das war so die erste Zahl, die ich jetzt noch gefunden habe in meinen Unterlagen, einen Gesamtregelleistungsbedarf von 13.000 MW in Deutschland gehabt. Also wenn man positiv und negativ addiert über alle Regelreserveprodukte. Und jetzt im Juni, am 7. Juni 2024 waren es knapp 6.000 MW. Also weniger als die Hälfte von damals. Also wir haben eine fast Verzehnfachung der volatilen, fluktuierenden Erneuerbaren, Wind und Sonne im Wesentlichen und ein bisschen Biogas in Deutschland gehabt. Und gleichzeitig ist die Regelreserve, hat sich halbiert. Und wenn ich so zurückschaue in meine damaligen Lobbying-Aktivitäten in dem Bereich, ich war ja bei der E.ON aktiv und damals war natürlich Kohle und die Kernkraft das Hot Topic, dann ist das ja überhaupt nicht gegangen, der Ausbau der Erneuerbaren. Und das führt zwangsläufig zu einer exorbitanten Steigerung des Regelreservebedarfs, den wir nie aus unserem Gesamtsystem zur Verfügung stellen können.
Wenn überhaupt der Anteil Erneuerbarer mehr als 2% jemals betragen kann.
Genau. Das ist für mich aber ein super Beispiel, wie man eigentlich rein durch organisatorische Änderungen viel bewirken kann. Organisatorisch, indem die Prognosen bei den Betreiberinnen immer besser geworden sind für Wind und Sonne, aber vor allem wie durch die internationalen Kooperationen im Bereich der Regelreserve es gelungen ist, trotz des massiven Ausbaus von Wind und Sonne in allen Ländern den Regelreservebedarf zu reduzieren oder in Österreich zumindest stabil zu halten. Und es ist für mich eigentlich ein super Beispiel, das zeigt, wie wichtig es ist für die Umsetzung der Energiewende, für die Dekarbonisierung unseres Stromversorgungssystems europäisch zu denken, weil nur so wird es gelingen, dieses Ziel effizient umsetzen zu können, beziehungsweise überhaupt umsetzen zu können. Und ich glaube, es ist viel mehr möglich, als man immer zum aktuellen Zeitpunkt denkt. Und ich bringe eigentlich das Beispiel immer ganz gern, so gespickt mit ein paar Anekdoten aus meinem eigenen beruflichen Umfeld, dass am Ende es geht, wenn man nur will und wenn man sich ein bisschen bewegt. Und man soll nicht nur die Herausforderungen und Probleme sehen, sondern einfach sich auf die Lösungen konzentrieren und orientieren.
Super spannend. In diesem Sinne, die Message kann ich voll unterstützen. Danke Jürgen, danke Carina. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Petterschul, der Podcast der Österreichischen Energieagentur.